ARD Sounds.
Ich bin Carsten Möbius, Wissenschaftsjournalist, und ich liebe große, außergewöhnliche und auch verrückte Fragen. Heute gibt es ein Update einer der ersten Folgen, denn mittlerweile hören sich auch die großen Fragen etwas anders an als früher. Der Einstieg, der ist ein bisschen anders, und die Heimat ist ARD Sounds. Deshalb frischen wir ein paar Folgen auf. Und das hier, die jetzt kommt, ist eine meiner persönlichen Lieblingsfolgen. Heute, wie ist unser Blut entstanden? Es gibt ja Leute, die können, wenn sie am Meer sitzen, so ihre Gedanken baumeln lassen. Ich gehöre definitiv nicht zu denen. Mir kommen dann solche Fragen in den Sinn, wenn ich aufs Wasser gucke. Daher sollen wir also kommen, dort drin, dort unten auf dem Meeresgrund soll das Leben entstanden sein? Und ich frage mich, wie wir auf diese verrückte Idee kommen. Welche Beweise gibt es dafür? Oder sind das nur Theorien, weil uns nichts Besseres einfällt? Der für mich mächtigste, stärkste und beeindruckendste Beweis, dass wir alle ursprünglich aus dem Meer kommen, ist unser Blut. Die Zusammensetzung unseres Bluts zeigt, dass unsere ursprüngliche Heimat das Meer sein muss. Die Zusammensetzung unseres Bluts spricht eine eindeutige Sprache und verrät, wie es entstanden ist und, wie gesagt, woher wir kommen.
MDR Wissen. Die großen Fragen in 10 Minuten.
Unsere Geschichte beginnt in den unendlichen Weiten der Urozean. Es ist die Geschichte unseres Bluts, denn das Meerwasser und unser Blut, die sind wirklich Geschwister.
Man kann in der Tat behaupten, dass das Blut eine Art Salzabbild des Meerwassers ist.
Das, was Molekularbiologe Professor Andreas Bayer behauptet, das ist auf den ersten Blick wirklich schwer zu glauben. Blut ist tiefrot, Meerwasser sieht eindeutig nach Wasser aus, Blut schmeckt nach Eisen, Meerwasser ist salzig. Wie kann Blut etwas mit Meerwasser zu tun haben? Wenn man das Blutplasma, also die Grundsubstanz unseres Bluts, genauer unter die Lupe nimmt, dann tritt die Verwandtschaft deutlich zutage. Blutplasma pur auf die Zunge würde nämlich nicht nur wie Meerwasser schmecken, sondern besteht auch vor allem aus Natrium, Chlorid, Kalium und Calcium. Und diese Stoffe, die kommen sogar in gleichen Mengenverhältnissen im Blutplasma vor wie im Meerwasser. Martin Neukamm, Herausgeber des Buchs Darwin heute, der sagt, das ist kein Zufall.
Das heißt mit anderen Worten, die Zusammensetzung unseres Bluts und auch der extrazellulären Gewebsflüssigkeit entspricht bis in Details hinein der Zusammensetzung des Meerwassers. Und wir könnten salopp formulieren, dass die vielzelligen Lebewesen buchstäblich geschafft haben, das Meer ins Körperinnere mitzunehmen.
Die Geschichte, wie sie das geschafft haben, die beginnt vor 3,5 Milliarden Jahren. Die ersten Zellen, die treiben also im Urozean. Die sind umgeben von salzigem Wasser. Und vor allem von Natrium und Chlorid. Das hat das Wasser nämlich aus dem Gestein herausgelöst und dabei noch ein bisschen Kalium und Calcium. Milliarden Jahre verbringen unendlich viele Zellgenerationen in diesem Medium. Die Zellwände, die Konzentration der Flüssigkeit im Zellinneren, das alles, das passt sich perfekt diesem Salzwasser an. Das Konzentrationsfeld ist genau so beschaffen, dass Nährstoffe auf- und Stoffwechselprodukte wieder abgegeben werden können. Und dann, so Professor Bayer, wollen die Zellen nicht mehr nur alleine durchs Wasser treiben. Kann man ja verstehen.
Aus einem Einzeller entwickeln sich Schritt für Schritt Mehrzeller. Ein Mehrzeller wird größer, irgendwann ist die Größe begrenzt, weil die inneren Zellen nicht mehr richtig versorgt werden können.
Das muss für die innenliegenden Zellen in der dritten, vierten, fünften Reihe ein Schock gewesen sein. Die müssen den Zeiten, in denen ihre Vorfahren noch von allen Seiten schön umspült worden sind, den müssen die nachgetrauert haben. Kein unbegrenztes Nahrungsangebot mehr. Und wenn dann die Müllabfuhr auch nicht mehr richtig funktioniert, das war nicht angenehm. Das wird der ein oder andere Mehrzeller nicht überlebt haben. Allerdings muss es Zellklumpen gegeben haben, sonst gäbe es uns heute nicht, die Spalten zwischen den einzelnen Zellen gelassen haben.
Wenn dann ein solcher Mehrzeller ein Spaltraumsystem im Körper entwickelt, dann habe ich dort eine Flüssigkeit, die automatisch der Meeresflüssigkeit entspricht und die zunächst einmal einfach durch Körperbewegungen gepumpt wird. Schwämme zum Beispiel, die heutigen, haben eine offene Struktur und da fließt tatsächlich mehr Wasser durch den gesamten Körper.
Mit dem Spaltraumsystem war eine Lösung für die auf den billigen Plätzen in den hinteren Reihen gefunden. Und die Zellverbände, die konnten größer werden, die konnten wachsen. dann war es offenbar nur noch eine Frage der Zeit, bis die Evolution auf den Trichter kam, dieses System zu schließen, es mit Haut abzudichten. Damit war es dann vorbei mit dem durchströmenden Meerwasser. Und trotzdem musste alles so weiter funktionieren wie bisher. Alles andere hätte den Tod bedeutet. Finito della musica.
Denn es ist nicht möglich, ein Transportsystem im Körper zu etablieren, das mit einem Schlag irgendwie ganz andere Verhältnisse aufweist, ganz andere Zusammensetzung von Salzen, von Ionen, das würde nicht funktionieren. Also muss ich tatsächlich vorstellen, dass faktisch das Meerwasser importiert worden ist.
Und es gab eine zweite Herausforderung. Körperbewegungen haben nicht mehr gereicht, um die Flüssigkeit zuverlässig überall hinzubringen. Also, nächster Punkt auf der To-Do-Liste der Evolution. Es brauchte sowas, was wir heute als Herz bezeichnen.
Der nächste Schritt ist dann, dass sich Pumporgane entwickeln, die in irgendeiner Weise diese Zirkulation unterstützen, dass ein solches Spaltraumsystem sich irgendwie ausdifferenziert.
An Blut, so wie wir es heute kennen, war aber noch lange nicht zu denken, sagt Professor Andreas Bayer. Trotzdem muss die Körperflüssigkeit im Spaltsystem schon relativ zeitig mehr als nur Meerwasser gewesen sein. Schon vor etwa einer halben Milliarde Jahre haben in dieser Flüssigkeit nicht nur Nährstoffe und Stoffwechselprodukte getrieben, sondern bereits auch erste Zellen.
Jetzt kann man die interessante Frage betrachten, wie kam es zu den Blutzellen, wo kommen die her? Stichwort Fresszellen, also solche, die in der Lage sind, eingedrungene Bakterien oder Fremdkörper zu erkennen und regelrecht aufzufressen. Wenn sich einmal ein Spaltraumsystem bildet, dann können diese Zellen sich im Spaltraumsystem bewegen.
Diese Zellen haben sich verändert, entwickelten sich zu völlig neuen Zelltypen mit neuen Funktionen und Aufgaben. Die Körperflüssigkeit entfernte sich in Zusammensetzung und Aussehen also immer weiter vom Meerwasser. Aber woher wissen wir, dass alles so in etwa abgelaufen ist? Denn Spaltsysteme, Blutkreisläufe und Blut selbst hinterlassen in Fossilien keine Spuren. Professor Bayer sagt, das können wir heute an den unterschiedlichsten Lebensformen sehen, die es immer noch gibt und die ganz unterschiedliche Stadien der Blut- und Kreislaufentstehung zeigen.
Die Manteltiere, sehr entfernte Verwandte von uns, haben einen offenen Kreislauf, aber immerhin schon so eine Art Herz. Wenn man sich die Akrania anguckt, das sind also Organismen wie das sogenannte Lanzettfischchen, was kein Fisch ist, hat eigentlich schon einen weitestgehend geschlossenen Blutkreislauf, hat aber kein Herz, sondern so einzelne kleine Pumporgane. So kann man verfolgen, wie das Blutgefäßsystem sich in unserem Fall immer weiter differenziert hat. Alles, was danach kommt, die Entwicklung von Antikörpern, von T-Zellen, von sogenannten Killerzellen, kann man dann recht gut über die Evolution der Wirbeltiere verfolgen. Und ein echtes, wirklich komplett ausdifferenziertes, lernfähiges Immunsystem mit den entsprechenden Blutzellen, nämlich den kleinen Lymphozyten, haben nur die Wirbeltiere entwickelt.
Das ausgeklügelte Blutgefäßsystem, das ist ein filigranes Meisterwerk mit Pumpen, Filtern, Gasaustauscher. Also Herz, Niere und Lunge. Mit einer Flüssigkeit, die unglaublich viel kann und leisten muss. Wann diese Arbeit vollbracht war, das heißt, wann die aktuelle Version unseres Bluts dann erschienen ist, das weiß keiner. Evolution vollzieht sich in kleinsten Schritten fließend, erklärt Professor Andreas Bayer. Es gab keinen Knall und das Blut war auf einen Schlag so, wie wir es kennen.
Wir können durchaus sagen, dass das, was wir als unser Blutgefäßsystem verstehen, eine Entwicklungshistorie von ungefähr einer halben Milliarde Jahre hat. Einen ganz genauen Zeitpunkt wird man aus den benannten prinzipiellen Gründen nicht nennen können.
Aber egal, wie lange die Körperflüssigkeit brauchte, um zu unserem heutigen modernen Blut zu werden, die Spuren, die den Weg zurück zum Meerwasser weisen, die sind erhalten geblieben. Auch heute noch sind die Zellen der Wirbeltiere auf das präzise Mengenverhältnis von Natrium, Kalium, Calcium und Chloridionen angewiesen. 140 zu 4 zu 3 zu 104. Genau wie damals vor 3,5 Milliarden Jahren im Meer. Bei unterschiedlichen Lebewesen schwanken diese Mengen minimal. Aber das Verhältnis zueinander ist bei allen gleich. Von der Forelle über die Schildkröte, Hund, Katze, Kamel bis zu Menschen. Dass die Evolution da noch nichts verändert hat, zeigt, wie lebenswichtig diese Konzentrationsverhältnisse sind.
Wenn sich da ein bisschen etwas ändert, ein bisschen, dann ist die Zelle schon nicht mehr lebensfähig. Und das ist der Grund, warum diese Konzentrationsverhältnisse so stark konserviert worden sind, also innerhalb der Evolution konstant geblieben sind.
Aus den Vielzellern ist unter anderem der Mensch entstanden. Ein Lebewesen mit 30 Billionen eigenen Zellen, die alle umspült und umsorgt werden wollen. Und sie alle funktionieren nach wie vor nach dem gleichen Prinzip wie ihre Vorfahren im Meer. Und deshalb muss unser Blutplasma, ein Salzabbild des Meeres sein. Solange es uns gibt, wird es genau so bleiben.
Die großen Fragen in 10 Minuten. Ein MDR-Wissen-Podcast von und mit Carsten Möbius.
Hat es euch gefallen? Gibt es vielleicht sogar was zu meckern oder vielleicht sogar eine neue Idee für ein neues Thema? Schreibt an großefragen@mdr.de. Die Adresse steht auch unten in der Podcast-Beschreibung.